coffee?
Coffee would be great, thank you.
Maybe we could grab some coffee?
I'd love a fresh cup of coffee.
Ein Kaffee mit
Michael Kies.
Tell him he gives me a cup of coffee, I'll answer his questions.
Leiter Öffentlichkeitsarbeit bei der IBM Deutschland Forschung und Entwicklung.
Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kaffee mit. Ihr habt schon gehört, heute mit Michael Kies. Wir sind im schönen Böblingen im IBM Research und Development Lab. Und warum sind wir hier? Weil IBM vor ganz langer Zeit, ungefähr 20 Jahren, schon einer der Pioniere war für interaktive interne Kommunikation, also Social Intranets und solche Geschichten, Blogs, damit haben die experimentiert. Und mich als Kommunikationsmenschen interessiert es natürlich, wohin ist die Reise seitdem gegangen? Vielleicht welche Trends gibt es da? Und der Michael ist genau der richtige Gesprächspartner dafür, weil er betreut die Kommunikation bei Research and Development schon eine ganze Weile und hat also da die Trends und Entwicklungen mitbekommen. Freut mich, dass ich heute hier sein darf, Michael.
Ja, herzlich willkommen aus alter Verbundenheit. Wir haben ja eine gemeinsame Geschichte, über die brauchen wir jetzt ja nicht groß reden, aber freue mich, dass wir uns mal wieder sehen.
Genau, vor 20 Jahren durfte ich hier mir meine ersten Sporen in der Unternehmenskommunikation verdienen und durfte damals auch mit dabei sein, als es darum ging, eben interaktive interne Kommunikation zu betreiben.
Ja, das stimmt wohl. Mit Podcasts und allem, was damals ein bisschen zu früh vielleicht war für den Markt, aber war eine spannende Zeit, ist immer noch eine spannende Zeit. Aber die Trends haben sich tatsächlich ein bisschen verändert aus meiner Sicht.
Genau, und da heute machen wir also wirklich Kommunikationsschnack. Wir gucken auch, dass wir nicht zu fest in der Vergangenheit hängen bleiben, sondern einfach so ein bisschen gucken, was sich seitdem getan hat. Aber bevor wir anfangen, Michael, ich habe mal ein bisschen in deinem Lebenslauf geguckt und eigentlich bist du ja Jurist, ja? Also voll ausgebildeter Jurist. Was hat dich zur Kommunikation gebracht?
Im Grunde war es eine Flucht vor der Juristerei erstmal. Also ich habe einfach gemerkt, erstes, zweites Staatsexamen, alles schön und gut, alles toll. Habe dann ein bisschen in Rechtsanwaltskanzleien reingeschaut und habe gemerkt, wenn du das jetzt die nächsten 40 Jahre machst, dann hast du ein recht freudloses Leben. Mhm. Nichts gegen Juristen, die braucht man auch, aber ich bin offensichtlich keiner. Und dann war die Frage, was mache ich stattdessen? Und dann ist mir tatsächlich dieses Thema Öffentlichkeitsarbeit über den Weg gelaufen. Ich bin dann so Quereinsteiger geworden über ein, zwei Seminare, die dann auch DPRG zertifiziert waren, also Deutsche Public Relations Gesellschaft oder so ähnlich. Und dann habe ich meinen Weg über eine Bank gefunden erstmal und bin dann tatsächlich relativ schnell bei IBM gelandet, relativ schnell hier auch bei Forschung und Entwicklung und habe dann über die letzten 25 Jahre, schrecklich, aber 25 Jahre tatsächlich verschiedenste Rollen innerhalb der IBM gemacht, hier in der Forschung und Entwicklung, in Deutschland, international, in Europa, weltweit und habe mich nie wirklich dafür interessiert, mal was anderes zu machen, weil die Firma an sich einfach so viele Möglichkeiten bietet. Soll jetzt keine Eigenwerbung sein, aber es ist wirklich, mir war es nie langweilig. Mhm. Und deswegen sitze ich heute hier.
Das will was heißen in 25 Jahren, ne?
Ja, das ist völlig, völlig inakzeptabel. Ich habe mal mit dem Headhunter gesprochen vor ein paar Jahren, weil die rufen natürlich dann irgendwann auch mal an, wenn man so lange in dem Gewerbe ist. Und er hat gesagt, es ist tatsächlich ein gewisses Malus, dass man sagt, damals waren es 15 Jahre, dass man dem nächsten Arbeitgeber, der für einen interessant sein könnte, sagen muss, der Mann macht da seit 15 Jahren Kommunikation, wenn auch in unterschiedlichen Rollen. Wäre schön gewesen, wenn sie doch zwei, drei Zwischenschritte irgendwo anders hingemacht hätten. Dann konnte ich nur mit den Schultern zucken und sagen, nun ja, die anderen waren offensichtlich nicht attraktiv genug für mich. Sorry. Mhm.
Mhm. Aber du bist immer bei der Kommunikation geblieben, ne? In deinen unterschiedlichen Rollen. Das heißt, das hat dich schon irgendwie gepackt.
Ja, das hat mich gepackt und tatsächlich auch nicht mehr losgelassen. Klar hat man dann immer Kontakte zu HR, zu Finance, zu Operations, in Stück weit auch in Lobbying-Geschichten mal rein. Aber der Kern war immer die Kommunikation und wird es auch die restliche Zeit meines Arbeitslebens bleiben.
Darf ich fragen, warum? Was fasziniert dich daran? Warum hast du das nicht aufgehört oder mal wieder den Drang verspürt, was anderes zu machen?
Ich glaube, es ist einfach die Möglichkeit, etwas zu schaffen, mit Menschen zusammenzuarbeiten. Und mir macht einfach das Entstehen von etwas Neuem, sei es etwas, ein Text, eine Strategie, macht mir einfach nach wie vor sehr viel Spaß. Da wiederholt sich natürlich viel im Laufe der 20, 25 Jahre. Aber es ist immer ein neuer Aspekt dabei. Mhm. Wenn wir nachher über die Trends reden, muss man eben neue Dinge mitdenken. Mhm. Als ich angefangen habe, war das eine sehr hierarchische Geschichte. Es gab eine externe Kommunikation, es gab eine interne Kommunikation, es gab eine Executive Communications. Heute ist jeder aufgefordert, sozusagen so einen 360-Grad-Blick auf das Thema zu haben. Mhm. Und dann erst im nächsten Schritt darüber nachzudenken, was ist denn jetzt die Disziplin, in der ich das Thema ausführe. Mhm. Das hat sich definitiv geändert und das macht es nach wie vor spannend, weil eben auch dieser 360-Grad-Blick immer mal wieder neue Facetten aufwirft.
Also wenn ich mich recht erinnere, damals vor 20 Jahren, als wir uns da kennengelernt haben, da war schon ganz klar, also Executive, externe Kommunikation, Executive, die spielen so in der Top-Liga und dann kommt auch noch, haben wir noch interne. Ne? So, wie würdest du das heute sehen? Also du hast schon gesagt, also jeder muss so einen 360-Grad-Blick auf die Dinge haben, aber gibt man da immer noch Schwerpunkte, wo wir würdest du deine Schwerpunkte legen oder ist es wirklich gleichwertig?
Ja, ich glaube, es hat sich über die Jahre verändert. Früher war es tatsächlich die interne Kommunikation, zumindest aus meiner Perspektive, immer so das ungeliebte Kind, weil da hat man sich relativ schnell Prügel abgeholt, wenn irgendwas nicht gut funktioniert hat. Es gab ja auch genügend Möglichkeiten, da sich Prügel abzuholen.
Wir haben es doch kommuniziert. Warum passiert es nicht?
Ganz genau. Und warum passiert es so? Warum reagieren denn die Leute so? Wieso sind denn, haben die das nicht verstanden? Waren die Messages nicht clear? Wenn man das extern macht und auch die Executive Communications geht ein Stück weit rein und die Pressemeldung oder der Artikel, der dann erscheint, ist gut, der Podcast ist gut, das Fernsehinterview ist gut gelaufen, dann wachsen alle Beteiligten 5 Zentimeter danach, nach Ausstrahlung. Das passiert bei der internen Kommunikation, ist es eher so ein Abhaken und dann ist es erledigt. Und einfach die Tatsache, dass man eine größere Öffentlichkeit herstellen kann mit diesen zwei anderen Disziplinen, hat, glaube ich, schon ein Stück weit dazu auch beigetragen. Und es gilt wahrscheinlich noch bis heute, dass das so in der Kommunikationswelt ein bisschen einen anderen Wert nach wie vor hat. Auch wenn dann nicht mehr wirklich der Unterschied nicht mehr so groß ist, weil heute ist Mitarbeiterbindung, Mitarbeiterkommunikation und das Mitnehmen der Mitarbeiter in diesen ganzen Veränderungen, die hier gerade in der IT-Branche ja gang und gäbe sind, elementar wichtig, weil schlechte Stimmung im Haus heißt meistens schlechtere Produkte, schlechterer Service, unzufriedenere Kunden und das hat dann weitere Folgen.
Mhm. Da sind wir eigentlich auch fast schon bei so einem Kernthema, finde ich, von Kommunikation. Du hast gerade gesagt, externe Kommunikation, größere Öffentlichkeit herstellen. Wir nennen das ja gerne das Gießkannenprinzip. Mhm. Ja. Also ich habe eine Botschaft, damit gehe ich jetzt in die Tagesschau, dann sehen das Millionen Leute und dann hört es aber auch eigentlich auf. Also dann gehen wir davon aus, dass durch diese Millionen Touchpoints, die wir dann hatten, schon irgendwas passieren wird. Und da sind wir beim Thema Messbarkeit. Oft weiß man es ja nicht so genau, was passiert. Mhm. Jetzt kommt die interne Kommunikation. Ich bin ja interner Kommunikator by heart sozusagen, ne? Wo man eigentlich ganz genau sagen könnte, wenn wir intern kommunizieren, welcher Mitarbeitende hat reagiert, wie viele Blogposts haben wir oder wie viele Likes haben wir. Und dann vielleicht aber auch schon, und das passiert heute ja noch nicht, dass man messen könnte, wenn dieser Mitarbeitende das auf seinem Social-Media-Profil teilt, dann kriegen wir wirklich Leads oder so. Weißt du, dass du dass du es über die Personen spielst. Mhm. Ist das was, wo ihr sagt, hey, machen wir oder würde ich gern machen? Oder ist es eher so, ist immer noch so ein bisschen das Stiefkind der Kommunikation?
Nee, macht man natürlich. Und es gibt ja eine ganze Branche, ich denke, das ist auch in der Schweiz, von Agenturen, die glauben jetzt, das goldene Kalb gefunden zu haben, um dass man tanzt, was die Messbarkeit von irgendwelchen PR- oder Marketingaktionen angeht. Klar ist es immer schön, direkt eine Verbindung zu schaffen zwischen einem Lead, einem Kundenabschluss und der vorgelagerten Kommunikation oder der Marketingaktivität. Aber ich habe bisher noch keinen überzeugenden Ansatz gefunden, zu sagen, das funktioniert aber so astrein, wie es bei den Vertriebskollegen läuft. Von daher kann man das probieren. Man nähert sich, glaube ich, langsam und sicher und mit immer feineren Methoden und Technologien dem Thema an. Ich glaube aber nicht, dass PR oder Kommunikation generell irgendwann mal an dem Punkt sein wird, wo man eine 1-zu-1-Abgleich machen kann zwischen das war die Aktion, das war das Resultat, das hat dann im Nachgang zu einem positiveren Sentiment für die Firma geführt oder zu einem negativen Sentiment oder einem neutralen, was ja besonders dubios dann ist, weil man gar nicht weiß, was man damit machen soll. Mhm. Also von daher glaube ich, Näherungen macht man das oder man nähert sich dem Thema an, dass es mal messbar wird. Eine vollständige Messbarkeit wird es nie geben, weil in der Kommunikation, und das gilt auch im Jahr 2024, menschelt es halt. Mhm. Und wenn es sich menschelt, dann wird die Messbarkeit extrem schwer.
Also was wir hören, ist nicht, was wir denken. Was wir denken, ist nicht, was wir tun. Wir sind so ein bisschen eine Blackbox. Und weil wir eine Blackbox sind, bleibt es auch die Kommunikation. Ne?
Absolut, genau. Ja. Also ich meine, die interne Kommunikation, ganz klassisch gesprochen, es gibt eine Kommunikation von der Geschäftsleitung in die Mannschaft. Alle erreicht, Gesprächsthema beim Mittagstisch, beim Kaffeetisch. Das heißt, da kommen neue Informationen, neue Aspekte, neue Perspektiven der Kolleginnen und Kollegen dazu. Können wir gar nicht vorherdenken, was ein Halbsatz, ein Komma, eine misslungene Formulierung auslöst. Aber die Person, die dann eben die Message mal hatte und sich das von ihren Kaffeekolleginnen und Kollegen dann nochmal reflektieren lässt, kommt vielleicht am Ende des Tages zu einer völlig anderen Wahrnehmung dessen, was da eigentlich kommuniziert hätte werden sollen. Und wir wissen das nicht, weil der Rückkanal, den sehen wir ja ein bisschen. Wir sehen zwar, wie viele Leute die E-Mail geöffnet haben, um bei dem Beispiel von dir vorhin gerade zu bleiben. Aber das ist es dann auch schon. Wie sich dann das Thema in den nächsten Jahren, Tagen entwickelt nach dieser Kommunikation, wissen wir nicht. Wir können es nur erahnen und sehen. Man wird darauf angesprochen, die Geschäftsleitung bekommt es mit, das Management bekommt es mit, man bekommt es von anderen Kolleginnen und Kollegen mit denen man ja auch redet. Wir sitzen ja nicht in der Geschäftsleitung im Elfenbeinturm. So, und was machen wir dann mit diesen dubiosen Einzelstimmen? Wie messen wir denn das dann? Und das ist dann am Ende des Tages wiederum eine Bauchentscheidung, ob man dann nachgelagert kommuniziert, es bleiben lässt oder nochmal nachschärft. Aber messbar, no.
Aber ich meine, man könnte jetzt natürlich argumentieren, man kann ja eine Umfrage hinterher folgen lassen. Die Frage ist eigentlich, wie viel Aufwand will man dem noch folgen lassen?
Exakt. Ne? Und man hat ja viele Themen. Also wenn man da jedes Mal eine Umfrage hinterher schießt, dann wird man tot. Und ganz ehrlich, interne Firmenumfragen haben natürlich auch immer eine politische Komponente, machen wir uns nichts vor. Also ich glaube, ich verrate jetzt hier kein Betriebsgeheimnis, aber interne Umfragen sind ein valides Mittel bei einer guten Firmenkultur, wie wir sie, glaube ich, haben, einer offenen Firmenkultur, einen bestimmten Trend wiederum zu erkennen. Da sind wir wieder bei dem Ungefähren der Kommunikation. Dann kann man das messen, kann das irgendwie einpreisen, kann das dann wiederverwenden. Aber es ist A, in der Anzahl der Kommunikationsstränge, die wir haben, völlig unmöglich, dem so nachzugehen. Und B, sind auch die Ergebnisse, die da erzielt werden, eben auch immer mit einem gewissen, Englisch sagt man Bias dazu, also so eine indifferenzierte Position oder vielleicht sogar eine negativ kognitierte Position, die einem dann auch nicht weiterhilft.
Und bei Umfragen, ich meine, da ist es ja schon auch so, wer beantwortet so eine Umfrage? Schon da hast du einen Bias. Ne?
Also genau.
Du kannst es für eine Grundgesamtheit der Bundesrepublik Deutschland oder für ein Bundesland oder für eine Stadt, kannst du repräsentative Zusammensetzungen dir irgendwie basteln. Genau. Ja? Für Mitarbeitende ist es, glaube ich, ein Stück weit schwieriger. Erstens, weil es eine kleine Community ist und dann zum anderen, wer beantwortet denn die Umfrage? Entweder bist du total unzufrieden, ja? Dann hast du einen Grund und eine Motivation, diese Umfrage zu beantworten. Oder du bist der Klassiker neu beim Unternehmen und findest alles super, dann hast du auch einen Grund. So die dazwischen, die denken sich, ich habe noch 500 E-Mails, dann muss ich irgendwie 3 Projekte managen. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt beantworten soll, oder? Und dann hast du schon deinen Bias da drin.
Oder noch schöner, sie beantworten es und dann haben wir dann halt bei einem 5-Sterne-Ranking sozusagen, haben wir dann die klassischen Werte 3 Sterne und dann kannst du dir draus suchen, sind das 3 gute oder 3 schlechte Sterne, weil 2 fehlen oder 3 immerhin erreicht wurden. Also es gibt da keine echte Messbarkeit. Ich glaube, bei der internen Kommunikation heutzutage geht es sehr, sehr viel um das Mitnehmen der Leute. Das hört sich jetzt immer groß an, aber Offenheit. Offenheit und ein Stück weit auch Schnelligkeit sind für mich so 2 Eckpunkte, die ich versuche, so gut wie möglich tagtäglich umzusetzen. Den Leuten einfach das Gefühl zu geben, sie sind gemeinsam mit dem gesamten Unternehmen oder hier für unsere kleine Truppe mit 1200 Leuten, sind wirklich auf einem Weg irgendwo hin. Und das ihnen so zeitnah wie möglich mitzuteilen, so offen wie möglich mitzuteilen. Und das wird honoriert.
Also kein, wenn man es auf Englisch sagt, kein Bullshit. Also nicht eine 5 für eine 4 verkaufen, sondern einfach versuchen zu sagen, wie es ist. Wäre das so dein Rezept für die Kommunikation?
Ja, Bullshit-Bingo halte ich sowieso nichts davon. Ich bin ein großer Hasser von Adjektiven, weil Adjektive besagen meistens gar nichts, sondern verschleiern eigentlich nur.
Das hört sich nach Wolf Schneider an.
Stimmt, Wolf Schneider, jetzt wo du sagst, ja, Wolf Schneider war ein großer Einfluss für mich, aber das mag ein Stück weit auch meine Juristenvergangenheit sein, weil man dann natürlich auch nicht angefangen hat, mit sprachlichen Nebelkerzen zu werfen, sondern backt eigentlich nur mit faktischen. Mhm. Und dass man gemerkt hat, Adjektive werden furchtbar überschätzt und verfangen eigentlich nicht. In der Kommunikation schon gar nicht. Marketing mag ein anderer Schnack sein. Und deswegen den Leuten ist einfach relativ klar zu formulieren, wenn man auch, die Leute wissen ja auch, man kann nicht alles auf den Tisch legen, das wäre ja verrückt. Aber zumindest ihnen eine klare Ansage zu vermitteln und wie gesagt, es auch sehr zeitnah zu machen.
Jetzt sind wir sind ja schon voll ins Thema interne Kommunikation eingestiegen. Ich habe da noch zwei Fragen, die mich brennend interessieren würden. Also die eine ist, ihr habt ja, wie gesagt, schon vor 20 Jahren so mit Social Intranets, da wart ihr mehr oder weniger die Ersten, die das gemacht haben. Habt ihr Erfahrungen sammeln können? Jetzt würde mich interessieren, wie war denn die Erfahrung? Wie würdest du das summieren? Und wohin geht jetzt die Reise heute? Also habt ihr the next best thing. Also was beschäftigt euch heute? Habt ihr AI im Einsatz in der internen Kommunikation? Also ich habe euch schon immer so als Trendladen wahrgenommen. Mhm. Also hier wird getestet, was geht.
Ja, danke für die Blumen. Ich meine, wir haben jetzt auch schon über 110 Jahre Firmenhistorie hinter uns. Also von daher sind wir sicherlich die traditionellste Firma, die man sich in der IT-Branche noch vorstellen kann.
Aber traditionell vorne mit dabei, ne?
Also okay, schön eingefangen. Dankeschön dafür, ja. Ja und nein. Also es gibt, glaube ich, in der Kommunikation nicht the next big thing. Aber was wir tatsächlich durchgezogen haben über die letzten Jahre, sind diese, du nennst es jetzt, diese internen Kommunikationsplattformen, die auch so eine Art Self-Publishing hatten. Die hießen damals anders wie heute. Aber die Grundidee ist immer noch die gleiche. Es gibt eine Kommunikation top-down. Es gibt aber auch für die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, die Möglichkeit, selbst Inhalte zu publizieren. Und das kann wirklich jeder der Hunderttausenden IBMer weltweit tun. Mhm. Nennt sich Publisher. Ist ein Tool, wo sich jeder anmelden kann mit seiner Intranet-Adresse, bekommt eine Website, bekommt ein paar Templates vorgegeben und kann dann im Prinzip loslegen, die URL nehmen und über interne Instant Messaging oder wo auch immer seine Informationen verteilen. Das ist jetzt nicht so, dass bei uns das viele Kolleginnen und Kollegen meiner Beobachtung nach wahrnehmen, als persönliche Website sozusagen. Aber es kontrolliert per se auch niemand aktuell. Mhm. Und das ist sozusagen dieses Grassroot-Prinzip, dass man vertraut der Mannschaft, dass sie keinen Unsinn damit macht, lässt sie machen und weiß, sie machen es aus Gründen, weil sie glauben, diese Plattform bringt ihnen in ihrem Job etwas, bringt ihrem Team etwas, bringt letztendlich irgendwann dem Kunden, der Firma irgendwas. Und in dem Kontext bewegen wir uns nach wie vor. Intranet ist nochmal ein bisschen dazwischengelagert, das ist wirklich reglementiert auf Kommunikation, reine Kommunikation und Top-Down-Kommunikation. Aber diese Seitenplattformen, die gibt es nach wie vor.
Mhm. Bereitet dir das als Kommunikator nicht Kopfschmerzen? Weil früher hat man gesagt, um Himmels Willen, ja, dann können wir die Botschaft ja gar nicht mehr kontrollieren.
Ja, die Botschaft konnte man, glaube ich, auch noch nie so richtig kontrollieren. Und das Thema ist, mit Einführung des Internets ist das Thema durch. Es gibt natürlich Parameter, es gibt Leitlinien, es gibt, wie soll man es nennen, Steuerungsmöglichkeiten, die Kommunikation und das Messaging einigermaßen zu strukturieren, die richtige Richtung zu lenken. Aber dass da irgendwann mal jemandem was ausbüchst oder dass das einen anderen Spin bekommt, das hat niemand auf der Karte. Mhm. Kann auch niemand wirklich kontrollieren.
Mhm. Aber da ist ja eigentlich dann ein Vorteil, dass man, wenn Mitarbeitende reagieren können, dass man dann wenigstens mitbekommt, in welche Richtung es sich drehen könnte. Also da sind wir wieder beim Coffee Talk, der jetzt dann eben aber digital und lesbar für alle abgebildet wird. Ist das eine Erfahrung, die ihr gemacht habt, dass es da einen Vorteil gibt, dass man mitreden kann?
Ja, absolut. Also ich meine, im Grunde geht es doch immer erstmal um Vertrauen. Wie viel vertraut man der Mannschaft, dass sie bereit ist, gute und schlechte, aber auch schlechte Nachrichten mitzutragen? Und wie viel verträgt sie von den schlechten, vielleicht auch unangenehmen oder bedrohlichen Nachrichten? Mhm. Und dieses Grundvertrauen, das haben wir hier im Unternehmen. Nicht nur hier, sondern wirklich weltweit. Und aus diesem Vertrauen heraus kannst du sehr viel bauen. Kannst du einfach sehr viel auch in Vorleistung gehen sozusagen und einfach sagen, ihr wisst, wie ihr das einzuordnen habt. Ihr wisst schon, wohin die Firma sich ausrichtet. Ihr könnt damit umgehen. Weil dafür haben wir euch irgendwann mal an Bord geholt, weil wir wissen, ihr seid Persönlichkeiten, die das ausstrahlen, die das machen, die jetzt nicht irgendwie bei jeder Bewegung irgendwie brechen, sondern einfach wie der Bambus sich sozusagen biegt und einfach in der Lage ist, das mitzugehen. Und dann funktioniert das viel, viel einfacher. Wenn du natürlich in einer Kultur Kommunikation machst, die streng hierarchisch ist, die sehr darauf bedacht ist, dass es wirklich eine sehr kontrollierte Umgebung ist und nichts nach außen dringt und keine Meinung von uns zugelassen werden. Beispiele gibt es ja genug. Ich glaube, das ist A, sehr mühsam und zweitens eine sehr unangenehme Arbeitsumgebung. Mhm. Und das führt ein bisschen dann zurück auf deine Frage vorhin, warum ich so lange geblieben bin. In so einem Unternehmen könnte ich zum Beispiel nicht arbeiten.
Mhm. Also es hört sich so gut an, weil ich meine, im Endeffekt steht ja dahinter, die Leute als erwachsene Menschen und Individuen ernst zu nehmen. Ne?
Die Leute sind alle über 18, die hier angefangen haben. Die allermeisten haben ein Hochschulstudium, ein abgeschlossenes, haben promoviert, haben teilweise habilitiert. Ich wüsste nicht, warum ich den Menschen nicht irgendwie auch mal notfalls was Unangenehmes zumuten kann. Mhm. Ja. Die können auch mit guten Geschichten natürlich umgehen und die kommuniziert man ja besonders gerne, weil sie sind A, einfach und B, heben sie die Stimmung. Sind dann auch für die sogenannten Engagement Surveys, die man bei IBM ja auch regelmäßig macht, wie in anderen Unternehmen, so ein, zweimal im Jahr auch sehr, sehr wichtig, dass die Leute einfach auf Kurs bleiben, weil heutzutage in der aktuellen Arbeitsmarktsituation stimmen die Leute mit den Füßen ab. Wenn ihnen die Firma nicht passt, sind die schnell weg und sind dann zwei Tage später beim Wettbewerber oder machen was Eigenes. Und dann hat man als Firma ein viel, viel größeres Problem, als wenn man jetzt einfach hergeht und sagt, okay, wir reden relativ breit, offen, transparent und schnell mit euch und damit könnt ihr umgehen. Mhm.
Lass uns doch den Schwenk zur externen Kommunikation an der Stelle machen, weil, sagen wir mal, da haben negative Nachrichten eine andere Schwere, weil börsenkotiertes Unternehmen spielt dann gleich auch, in welchen Wert hat das Unternehmen mit rein, wie viel finanzielle Freiheit haben wir, um Dinge zu tun, die wir gerne tun würden. Wie sieht es denn da aus? Also wie offen kann man da sein aus deiner Sicht?
Nein, da geht natürlich der Laden ein bisschen zu, klar. Also wir sind ein börsennotiertes Unternehmen, wir sind ein Blue Stock. Wir stecken wahrscheinlich in allen Rentenverträgen von US-amerikanischen Kollegen in diesem K401 heißt er, glaube ich, drin in irgendeiner Form. Das heißt, Sicherheit, Stabilität und Wachstum sind bei uns drei Punkte, an denen die Kommunikation nicht vorbeikommt und an der man sich ausrichten kann. Und es kommt noch hinzu, dass wir natürlich im B2B-Business unterwegs sind. Ja. B2C kann ich jetzt schwer beurteilen. Aus meiner Warte könnte ich mir vorstellen, ist vielleicht ein bisschen entspannter. Aber im B2B-Business hast du da überhaupt keine Möglichkeiten, großartig kreativ zu sein, sage ich mal. Da muss man schon sehr genau sein und da sind auch die Prozesse bei uns sehr exakt, wie eine Pressemeldung auszusehen hat, welche Messages man rausgibt und welche nicht, wie man redet, wie man über den Marktbegleiter redet zum Beispiel, ja, wie man mit Analysten redet, wie man mit Influencern redet. Also da sind wir schon, glaube ich, so aufgestellt, dass wir kontrollieren und dass wir so gut wie möglich kontrollieren, weil natürlich die Aufregung dann auch größer ist, wenn etwas daneben geht. Kann ein Aktienkursproblem werden, ist es bei uns jetzt nicht so wirklich passiert in meiner Erinnerung. Aber es ist einfach von der Wahrnehmung her, was denn ein Unternehmen wie die IBM dann ausmacht, schon wichtig. Mhm. Ich habe vorhin darauf hingewiesen, wir sind über 100 Jahre alt. Die Netborn Companies sind da nochmal anders unterwegs wie wir. Wir haben da auch eine andere Weltsicht. Wir sind da deutlich konservativer, würde ich jetzt mal sagen, in der Bewertung der Welt, auch nicht mit den Technologien, aber zumindest in unserer Wahrnehmung. Mhm. Und dem muss man Rechnung tragen.
Jetzt kommt ja dann natürlicherweise die Frage, wie geht es denn dann mit der Ehrlichkeit in der externen Kommunikation? Also Transparenz, Ehrlichkeit, gibt es da eine Grenze? Also Lügen darf man ja trotzdem nicht, ne? Nee. Also meine Kommunikation und Lügen, das geht nicht, oder? Also darauf, glaube ich, können wir uns einigen. Nee. Aber eine schlechte Nachricht ist ja trotzdem eine schlechte Nachricht. Also wie macht man es dann?
Also es gibt ja immer die wunderbare Option, nicht zu kommunizieren. Ein US-Kollege, der weltweit sehr rumgekommen ist und wirklich alle Erdteile mal besucht hat in seiner IBM-Karriere, hat mir irgendwann gesagt, the best story is probably the one never told. Mhm. Und da steckt viel Wahres drin. Also man lässt einfach bestimmte Themen liegen. Mhm. Man sagt einfach, rühren wir nicht an. Ist dann ein No-Comment, ist dann we do not speculate, so die klassischen Statements, die jeder von uns kennt. Und das ziehen wir dann aber auch eisenhart durch.
Mhm. Jetzt, du hast auch gesagt, also da kontrolliert ihr recht strikt, was die externe Kommunikation angeht. Gleichzeitig habt ihr einen offenen Umgang eben mit Social Media, einen transparenten Umgang mit Mitarbeitenden und vertraut denen recht stark. Jetzt sind die Grenzen zwischen intern und extern ja auch nicht mehr die gleichen wie vor 20 Jahren. Also jeder Mitarbeitende kann potenziell die ganze Welt erreichen mit seinen Botschaften, mit seinen Veröffentlichungen, die du ja machen kannst. Wie geht ihr damit um? Das ist ja so ein bisschen eine Diskrepanz der Kontrolle sozusagen.
Absolut. Wir haben das Situation, da geht es vielleicht zurück auf den Punkt Vertrauen. Wir wissen, was unsere Leute machen. Wir wissen es nicht, aber wir wissen, was für Leute wir an Bord haben. Mhm. Und wir haben aus meiner Perspektive heraus, soweit ich das sehe, keinen wirklichen Incident gehabt in den Jahren, der jetzt wirklich so eine Art Whistleblower, sage ich es mal, ein bisschen überspitzt formuliert, dargestellt hätte. Und das zeigt einfach, wie die Truppe tickt und wie ernst sie auch ihre externe Wahrnehmung nimmt. Also jemand, der, sage ich mal, bei LinkedIn jetzt hier unterwegs ist oder einen Twitter-Account hat oder von mir aus auch auf Instagram rumspringt, macht das grundsätzlich nicht als IBMer, sondern macht das als Privatperson. Und damit können wir uns als Unternehmen ja schon ein Stück weit abgrenzen. Mhm. Was wir auch machen jedes Jahr, sind Schulungen, die zwingend vorgeschrieben sind. Das sind die sogenannten Business Conduct Guidelines. Und im Rahmen dieser Online-Schulung, dauert ungefähr eine Stunde für jeden Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin, werden Themen adressiert, die für die Firma wichtig sind. Das betrifft den Umgang mit Kunden, mit vertraulichen Daten, aber auch eben der Umgang mit sozialen Netzwerken, mit externen Multiplikatoren, mit der Art und Weise, wie wir miteinander umgehen, das ganze Thema. Wir hatten wirklich keine echten Probleme in dieser zugegebenermaßen etwas schizophrenen Situation, auf der einen Seite zu kontrollieren und auf der anderen Seite größtmögliche Freiheit zu ermöglichen.
Du hattest vorher auch über B2B gesprochen, dass das ein bisschen speziell ist. Was ist denn so aus deiner Sicht speziell an der B2B-Kommunikation?
Ich drehe es mal andersrum. Ich war in der Vergangenheit häufiger mal auf Kommunikationskongressen, auch als Sprecher oder zu irgendwelchen Seminaren eingeladen und bin auch selber da öfters mal als Gast gewesen. Und alle Beispiele, die dann andere Kolleginnen und Kollegen aus anderen Unternehmen in der Kommunikation dargestellt haben, seien es irgendwelche Kampagnen oder irgendwelche Tools, waren zu 95% auf B2C abgestimmt. Und wenn man dann die Frage stellt, wie man das in einem B2B-Umfeld einsetzen möge, dann habe ich immer in tote Augen geguckt. Und ich glaube, das liegt daran, dass B2B natürlich, da trifft weniger Emotion, also Produkt trifft dann weniger auf Emotionen wie bei B2C, sondern man trifft auf Entscheider. Man trifft auf Entscheider, die darüber befinden, ob man das Produkt von IBM im eigenen Rechenzentrum einbauen möchte oder nicht. Mhm. Und das sind keine Entscheidungen, die sich dann über 50, 100 oder 250 Euro drehen, sondern das sind eben Beträge, die gehen weit in die Millionen. Das heißt, man muss eine andere Art von Kommunikation machen und muss auch andere Medien bedienen, als das die Kollegen von B2C machen. Mhm. Ich würde meinen Job jetzt nicht vergleichen wollen mit jemand, der, nehmen wir irgendjemand in der Schweiz, Coop.
Genau.
Bei Coop, dankeschön. Arbeitet völlig, glaube ich, völlig andere Themen oder nennt irgendeine trendige Firma aus der Schweiz, die ganz definitiv zum Beispiel einen jugendlichen Markt adressiert, weil sie eben coole Sneaker verkauft oder Klamotten oder Elektronik, hätte mit der Art und Weise, wie wir hier arbeiten, nicht viel gemeinsam.
Also Instagram ist für euch nicht so ein Thema, wenn wir es mal auf die Kanäle runterbrechen.
Ja, wir haben Instagram tatsächlich in der Corporation, also in der USA, in den Ländern haben wir es nicht. Weil wir ehrlich gesagt nicht so richtig wissen, um welches, worum wir denn da tanzen sollten auf Instagram. Also auch TikTok, auch Snapchat, was mal eine Weile schick war. Alles mal ausprobiert, Tumblr, wie sie alle heißen. Alles mal getestet, kann funktionieren, kann interessant sein, ist aber letztendlich für die B2B-Kommunikation und für den Punkt, dass wir sagen, wir möchten ja die Entscheider erreichen, nicht so wichtig, weil der oder diejenige kriegt es dann vielleicht mit, weil sie berufsjugendlich sind oder weil sie Kinder haben, die sie darauf aufmerksam machen, was für ein kühler Laden IBM ist. Mhm. Aber sind wir mal ehrlich, die Leute, die bei uns einkaufen, die lesen Wall Street Journal, die FAZ, die NZZ, den Standard vielleicht in Österreich. Also von daher.
Publikationen im IT-Bereich, solche
ganzen
Geschichten.
Die ganzen Fachpublikationen in Heise und Computer World, you name it. Die gucken auf ganz andere Dinge in der Kommunikation als jetzt die Ansprache an Konsumenten.
Vielleicht noch irgendwie so als Stichwort Employer Branding. Ich meine, da könnte es ja schon spannend sein, also an Universitäten als coole Firma aufzutreten, um die zukünftigen Talente auf sich aufmerksam zu machen. Ist das für euch was, wo ihr sagt, ja okay, das könnten wir dort machen?
Das machen wir. Wir sind gerade jetzt diese Woche, sind zum Beispiel, aber das ist auch fachlich orientiert, ist eine Truppe von uns beim Hasso-Platten-Institut in Potsdam und macht eine Woche lang Blog-Seminar für eine Technologie von uns, große Großrechner. Aber das ist eine rein wirklich technische Kommunikation-Plattform, Lernplattform für Studentinnen und Studenten aus dem Großraum Berlin, um dort einfach das Interesse an dieser Technologie hochzuhalten. Aber das Employer Branding oder, sage ich mal, der Firma IBM ein Gesicht zu geben auf den genannten Plattformen, das passiert tatsächlich. Das hat auch beim Thema Diversity zum Beispiel einen ganz großen Aspekt, wo wir einfach natürlich auch uns als Firma und unsere Werte stark in den Vordergrund rücken. Ja. Also wir hatten, glaube ich, die ersten weiblichen Vice President irgendwo in den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts. Die ersten Afroamerikaner, die gibt ja die Hidden Figures, diesen Film bei der Mondlandung, wichtige Beiträge geleistet haben und solche Geschichten. Also diese Art von Kommunikation machen wir über diese Plattformen schon, ja. Aber es geht weniger darum zu sagen, ein Produkt zu verkaufen oder die Brand per se nach vorne zu rücken, sondern es geht dann bestenfalls über die Personen und deren Geschichte oder dem, an was sie arbeiten. Mhm.
Welche Erkenntnis hast du denn jetzt für dich aus deinen 25 Jahren Erfahrung im B2B-Kommunikationsbereich gezogen? Wie machst du es? Also wie bringst du die Botschaft an den Mann oder die Frau, an den Kunden?
Dadurch, dass sich natürlich die Medienlandschaft in den letzten Jahren sehr stark verändert hat. Also sie ist einfach auf der einen Seite diverser geworden, weil es eben mehr Kanäle gibt. Auf der anderen Seite sind die Anzahl der Medien, die wir bedienen können, signifikant zurückgegangen oder die Redaktionen sind extrem geschrumpft. Hat sich es insofern im Kern nicht wirklich verändert, muss man wirklich sagen. Das sind immer noch die klassischen Geschichten über Forschungsprojekte, Entwicklungsprojekte oder Produkte per se. Aber man muss sie in einen größeren Kontext einbinden. Also es ist nicht mehr so, dass man einfach sagt, hier, da habt ihr, ich sage jetzt mal, keine Ahnung, wenn wir Zündkerzen herstellen würden, da ist die nächste Zündkerze, nächste Generation. Das sind die technischen Spezifikationen, deal with it. Mhm. Man muss es in einen größeren Kontext packen, der dann eben lautet, okay, wie kannst du dein Rechenzentrum, deine IT auf AI ausrichten? Wie kannst du deinen Fußabdruck, deinen CO2-Fußabdruck reduzieren? Wie kannst du sicherstellen, dass du so flexibel bist, dass du nicht bei einem Vendor landest, sondern die Auswahl behältst und sagst, du kannst in 2-3 Jahren jederzeit wieder wechseln, wenn dir irgendeine Cloud auf den Zeiger geht, gehen wir dann halt zu jemand anders. Wie viel von dem Zeug muss es denn sicher sein? Thema IT-Security. Ja? Wie viele Sachen brauchst du denn auf jeden Fall immer verfügbar, 24/7 geschützt in einem Tresor, sage ich jetzt mal, technisch gesprochen, untechnisch gesprochen. Wie viele brauchst du denn, kannst du denn in der Cloud an Abläufen, die du hast, dort integrieren, weil es da eben günstiger geht? Diese Art von Positionierung der Produkte ist wichtiger geworden. Mhm. Einfach auch deswegen, weil, und das ist jetzt IBM-Perspektive, weil natürlich der Wettbewerb viel, viel härter und größer geworden ist. Wir waren bis in die 80er Jahre hinein gab es nicht allzu viele, außer vielleicht Hewlett-Packard und ein paar andere, die schon gar nicht mehr am Markt sind. Jetzt sind da sehr, sehr viele, auch sehr kleine Unternehmen, die sehr erfolgreich sich positionieren in allen möglichen Themenbereichen. Und wir spielen immer noch eine sehr, sehr breite Palette an Technologien. Also muss man da immer gucken, dass man nicht zu technisch wird, sondern auch ein Stück weit sich öffnet und einfach, wie gesagt, der Technologie eine Perspektive und Einbettung in die Gedankenwelt der Kunden mitgibt.
Ist vielleicht ein bisschen eine abstruse Frage, aber wie wichtig sind für dich die Mitarbeitenden für die externe Kommunikation? Also ich frage deswegen, weil B2B, hast du ja gesagt, die Medienlandschaft ist mehr oder weniger gleich geblieben, es geht um die Produkte und ihr redet eigentlich oder ihr richtet euch an relativ wenige Käufer sozusagen, die mit großen Projekten umgehen können, müssen, das sind ja nicht so viele, ja. der Mitarbeiter weiß ja, wer das ist. Wie wichtig ist so diese Schlaufe für dich in der Kommunikation?
Also wir richten uns nicht nur an die Großen. Das ist immer so die klassische Perspektive und die mag bis vor ein paar Jahren zugetroffen haben oder zutreffend gewesen sein. Wir richten uns durchaus auch an sehr, sehr kleine inzwischen, weil einfach da sehr viel Umsatz gemacht werden kann. Man kann sich nicht auf ein paar große Schlachtschiffe verlassen. Man muss gucken, dass man den Markt breiter adressiert. Wie wichtig sind Mitarbeitende für das Thema? Kommunikativ würde ich sagen, nicht so sehr im klassischen kommunikativen Sinne, aber unsere Expertinnen und Experten spielen eine extrem große Rolle, wenn es darum geht, wenn der Kunde im Haus ist. Mhm. Oder wenn unsere Vertriebskollegen zum Kunden gehen. Mhm. Weil was die Kunden wollen, ist Verlässlichkeit, wenn sie bei uns einkaufen. Und die Verlässlichkeit kommt meistens daher, dass man nicht irgendwie über ein Callcenter erreichbar ist, sondern dass man ein Gesicht vor Augen hat, eine Stimme kennt, vielleicht sogar im eigenen Markt eine Stimme hat, eine Person kennt, der man, das ist immer wieder bei dem Wort, vertraut, bei der man sagt, okay, da ist meine IT, meine Halsschlagader meines Unternehmens ist da gut aufgehoben. Ja? Mhm. Der Herzschlag, den mein Unternehmen hat, der ist digital heutzutage. Und wenn ich das irgendjemand Windigen gebe oder irgendjemanden, der mir nicht das vermittelt, das Gefühl der Vertrautheit und der Sicherheit und Zuversicht vermittelt, wird es nichts. Mhm. Und was gibt es Besseres, als wenn man Entwickler, die mit dem eigenen Produkt beim Kunden aufschlagen, in die Augen gucken kann und sagen kann, okay, red mal über dein Produkt. Weil dann entsteht ganz automatisch bei dem Kollegen aus der Entwicklung ein Feuer in den Augen. Da entsteht eine Spannung, weil er einfach brennt für sein Produkt. Mhm. Und wenn du das dem Kunden mitgeben kannst, dann bist du auf einem verdammt guten Weg zu einem Vertragsabschluss. Mhm. Okay. Vorher bei der Kommunikation nicht so entscheidend.
Mhm. Gut, aber vorgelagert ist da dann schon so, dass der Mitarbeitende dort mit dem Selbstvertrauen, mit der Rundumsicht auf die Strategie des Unternehmens dort auftreten kann, dafür braucht es dich ja dann also in der Kommunikation, weil du sicherstellst, dass die Strategie bekannt ist, dass also die großen Leitlinien, kann jeder drüber reden, ne? weil er informiert worden ist.
Gut, wenn du über die interne Kommunikation in dem Kontext wieder reden möchtest, ja, dann auf jeden Fall. Die Leute müssen wissen, für was IBM steht, können jetzt nicht freie Schnauze reden und sagen, so sehe ich Developer XYZ, sehe jetzt hier so die Zukunft. Die sind natürlich klar an dem orientiert, was die IBM mitgibt und was das Produkt vor allen Dingen mitgibt, weil das ist ja auch wiederum abgeleitet aus der IBM-Brille der Welt. Und in dem Zusammenhang arbeiten die Leute dann auch. Ja. Mhm.
Lass uns doch noch ein bisschen nach vorne schauen. Wohin geht die Reise in der Kommunikation? Sowas wie ChatGPT in aller Munde heute gab es vor 20 Jahren nicht. Also wir haben Texte selber geschrieben, weil es sonst niemand gemacht hat. Ja. Ja. Heute ist das ein Stück weit anders. Also wohin geht die Reise für dich? Was ist so die Zukunft der Kommunikation?
Ich glaube, die Kommunikation wird sich in den nächsten Jahren strategischer ausrichten. Hin zu mehr der Idee, was man denn mit welcher Kommunikation wo adressieren möchte. Mhm. Also es wird eher so ein Consulting-artiger Job werden, weil ich durchaus glaube, dass künstliche Intelligenz da uns einiges an auch Arbeit, muss man ehrlicherweise sagen, abnehmen wird. Also wenn man sieht, dass heute eben Ticker bei Reuters, glaube ich, schon längst mit AI-ähnlichen Programmen geschrieben werden. ChatGPT ist ja jetzt nur der kleine Einblick in die Zukunft, was da kommen mag. Trotz der ganzen Probleme, die sich da natürlich vor allen Dingen aus rechtlicher Sicht stellen, wenn dann sozusagen AI einen Text produziert bei einem börsennotierten Unternehmen, glaube ich, gibt es auch ein paar juristische Implikationen, die man da nicht außer Acht lassen sollte. Aber das wird sehr viel, wird ein Stück weit automatisiert. Mhm. Und das führt dazu, dass man natürlich als Kommunikator sich dann mehr darauf fokussieren möchte, zu sagen, wann setze ich was wo ein, in welcher Zielgruppe.
Ich habe neulich was gelesen, was da in der Beziehung spannend ist. Künstliche Intelligenz, die schreibt, braucht ja ein Repository, womit sie trainieren kann, was gute Sprache ist. Und sie nimmt dazu häufig das Internet. Ja? Also, und wenn jetzt im Internet selber künstlich generierte Texte stehen und ein Großteil davon künstlich generiert sein wird irgendwann einmal, dann ist das quasi wie, entschuldigt für das Wort, aber es ist wie Inzucht. Also das Modell lernt mit seinem eigenen Output und man hat jetzt also schon festgestellt, dass solche Sprachmodelle dümmer werden, wenn sie mit ihrem eigenen Output gefüttert werden fürs Training. Hm. Also vielleicht ein kleiner Funken Hoffnung für den menschlichen Kommunikator.
Ja, und man muss also... wir haben ja schon, also bei IBM hatten wir das Thema Watson vor 12, 14 Jahren. Das war so die erste künstliche Intelligenz, die ja bei einer US-amerikanischen Spielshow teilgenommen hat, wo es auf Geschwindigkeit und Sprachverständnis ankam und dass die
Jeopardy
zwei, Jeopardy war das, und die zwei menschlichen Wettbewerber sozusagen in Grund und Boden gespielt hat. Damals kamen ja schon so die ersten Szenarien auf, wie wann ersetzt die KI alles, uns Menschen, wann übernimmt sie, also diese klassischen Terminator-Ideen, die man da so gerne aus Hollywood produziert, alle mal die Füße stillhalten. Also ja, diese künstliche Intelligenz wird uns in den nächsten 10, 15, 20 Jahren sehr viel abverlangen, aber sie wird auch am Ende des Tages immer noch von Menschen eingesetzt. Mhm. Sie wird immer noch von Large Language Models trainiert, die menschgemacht sind. Die sind zwar auch maschinengeschrieben, ja, aber die werden nach wie vor beobachtet und auch genau drauf geguckt, was denn da sozusagen passiert. Es gibt AI, die tatsächlich eine Blackbox darstellt, wo man nicht so richtig weiß, wie diese KI dann zu ihrer Entscheidung oder zu ihrer Aussage kommt. Aber das ist das zentrale Thema der nächsten Jahre, zu sagen, KI ist kein Ersatz, KI ergänzt und optimiert sozusagen den menschlichen Output. Mhm. Das ist eigentlich, das muss das Ziel sein.
Ja.
Alles, was an übertriebener Automatisierung mithilfe von KI passiert, ist ein fehlgeleiteter Weg.
Ja.
Deswegen wird der Kommunikator, die Kommunikatorin auch 2030, 2035 eine Rolle spielen. Es wird nur eine andere sein.
Lass uns doch noch ein bisschen auf deine Zukunft gucken, also so im Sinne von den weisen Worten am Schluss, klingt jetzt ein bisschen groß, ne? Aber es gibt ja so als Kommunikator oder als Unternehmenskommunikationsmensch hat man ja Themen, die einem liegen, Sachen, die man gern macht und andere Sachen, die man nicht so gern macht. Was würdest du gern nochmal kommunizieren? Also was würde dir so richtig Spaß machen?
Boah, dadurch, dass ich das jetzt 25 Jahre mache, habe ich eine ziemlich breite Palette an Dingen gemacht. Jetzt bis vor kurzem aktuell das Thema Quantum Computing, was echt spannend ist. Ich glaube, was ich gerne noch machen würde, weil ich es in meiner Vergangenheit nicht so hatte, ist das Thema Sustainability. Also einfach diese, was kann IT dafür tun, um uns global doch noch irgendwie auf einen Weg zu bringen, der eine lebenswerte Zukunft für die nächsten Generationen bereithält. Das betrifft nicht nur das Klima, das betrifft auch soziale Situationen, das betrifft auch energietechnische Themen. Das wäre sicherlich nochmal ganz reizvoll, weil da konnte ich bisher noch nicht so richtig reinschauen. Und da ist, glaube ich, ein Riesenpotenzial auch in der Branche noch vorhanden.
Michael, ganz, ganz herzlichen Dank, dass ich heute hier in Böblingen habe sein dürfen. Danke für das offene Gespräch. Es hat mir extrem viel Freude gemacht.
Danke dir. Bist herzlich willkommen jederzeit.
Und liebe Hörerinnen und Hörer, ihr wisst es, ihr kennt es schon, wir freuen uns natürlich auch über euer Feedback und eure Anregungen. Ihr erreicht uns direkt über die Feedback-Funktion auf Spotify, über unsere LinkedIn-Profile. Die kennt ihr wahrscheinlich schon, Eitan Gellis, Sebastian Drews, sind auch in den Shownotes verlinkt. Oder auf unserem Instagram-Kanal Kaffee mit Podcast heißen wir da. Und ihr habt auch die Möglichkeit, eine unfassbar schicke Kaffeetasse zu gewinnen, nämlich eine Kaffee mit Kaffeetasse. Nicht nur das, auch ein Packen Kaffee schicken wir euch mit dazu. Was müsst ihr dafür tun? Wenn ihr jemanden kennt, der hier unbedingt mal auftreten sollte, wenn ihr ein Thema habt, was euch beschäftigt, was wir gerne mal behandeln sollten, dann lasst uns das wissen. Schickt uns eure Idee oder euren Kontakt an kaffeemit@daskornfeld.com. Adresse ist auch in den Shownotes verlinkt. Wenn wir dann mit eurem Kontakt oder zu eurem Thema eine Folge machen, dann schicken wir euch die Tasse und das Päckchen Kaffee zu, damit ihr auch Kaffee mit Podcast genießen könnt. Ja, und damit bleibt mir nur noch zu sagen, hört uns gerne wieder zu. Die nächste Folge gibt es in 2 Wochen, auch dann wieder mit spannenden Themen und Gästen, und ich freue mich, wenn ihr dann wieder mit dabei seid.